So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte starten heute mit einer Frage an euch. Und zwar, wer von euch hat schon einmal mit einem Freiraummanager zu tun gehabt? Ein Freiraummanager. Niemand? Leute, das spricht für euch. Wer weiß nicht, was ein Freiraummanager ist? Das spricht wieder für euch. Ich lüfte das Geheimnis. Ein Freiraummanager, so bezeichnet sich der Chef oder ein leitender Angestellter einer sogenannten Alibi-Agentur. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine Alibi-Agentur? Das ist eine Dienstleistungsfirma, die ganz offiziell im Internet für sich wirbt, mit gut aufgemachter Homepage, fröhlich lachenden Gesichtern. Und die Dienstleistung, die sie bringt, die sie anbietet, ist, dass sie Menschen falsche Alibis gibt. Dass sie ihr Geld mit professionellen Lügen verdient. Und man kann da aus einem umfassenden Katalog an an inszenierten Anrufen bis hin zu Notlügen, Ausreden, ja, bis hin zum regelrechten Doppelleben, kann man da alles buchen, wird für einen arrangiert, dass die Lebenslüge nicht auffliegt. Das macht ein Freiraummanager. Und ich frage mich ja manchmal schon, was kann ich eigentlich heute noch glauben und wo wird mir nur etwas vorgemacht? Wenn sowas schon seriös ist und ganz offiziell eben angeboten wird jedem, und es scheint ein lohnendes Modell zu sein, die gibt es ja immer noch. Was kann ich heute noch glauben, wen oder was, auf wen oder was kann ich mich noch verlassen? Also seit Donald Trump wissen wir, was Fake News sind. Kannte den Begriff vorher gar nicht. Genauso wenig wie alternative Fakten. Alternative Fakten, früher hieß es schlicht und ergreifend Lüge. Man kann Lügen ganz schön verpacken, man kann sie attraktiv servieren. Das ist salonfähig geworden und das ist ein echtes Problem unserer Zeit. Wobei das ja nicht nur unsere Zeit betrifft, das ist ein ganz uraltes Ding. Eine ganz uralte Geschichte. Denn der Meister dieses Faches ist niemand anderes als derjenige, den Jesus den Vater der Lüge nennt. Der von Anfang an seine bösen Machenschaften auf dieser Welt gemacht hat und schon Adam und Eva sind auf ihn reingefallen. Warum? Weil das, was er uns anbietet, zuerst mal so attraktiv aussieht. Man denkt ja, es ginge einem besser, wenn man sich so verhält, wie Gott es nicht möchte. Wenn Sünde keinen Spaß machen würde, wenn Sünde nicht Vorteile versprechen würde, dann würden wir sie nicht begehen. Ist doch so. Wir wollen uns ja nicht selber schaden. Zuerst sieht es attraktiv aus, aber am Ende bringt es Verderben und Tod. Und wie dankbar bin ich da, dass wir einen Gott haben, dem Lügen absolut fremd ist. Unser Gott kann nämlich nicht alles. Wir sagen immer, Gott kann alles. Aber unser Gott kann nicht lügen. Er kann es nicht, weil es seinem innersten Wesen widerspricht. Er ist ein Gott der Wahrheit. Er ist ein Gott der Klarheit. Und der Heilige Geist, und um den drehen sich ja so die letzten Predigten immer ein bisschen. Der Heilige Geist ist ebenfalls, weil er Gott ist, ein Geist der Wahrheit. Zu seinen Jüngern sagte Jesus einmal, kann ich das haben? Johannes 14, Vers 17, er, also der Vater im Himmel, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Mit diesem Geist der Wahrheit dürfen wir unterwegs sein. Und er möchte uns helfen, ein Leben in der Wahrheit zu führen. Wahrhaftig vor Gott, wahrhaftig vor Menschen und auch wahrhaftig für uns, vor uns selbst. Ja, irgendwo passiert es ja jedem immer wieder, dass er mal Fehler macht, dass er mal sündigt. Und die Bibel fordert uns dazu auf, das nicht einfach unter den Teppich zu kehren, das auch nicht schön zu reden, schon gar nicht salonfähig zu machen, sondern uns diesem Versagen zu stellen, ihm ins Auge zu blicken und das mit dem Geist der Wahrheit zusammen zu analysieren und dann natürlich auch entsprechend zu reagieren. In 1. Johannes 1, Vers 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Man kann sich tatsächlich selbst betrügen. Und das Dramatische an der Geschichte ist, man merkt es noch nicht mal. Man merkt es noch nicht mal, wenn Eigenbild und Fremdbild nicht übereinstimmt. Und da gibt uns Gott den Geist der Wahrheit, um uns die Wahrheit zu zeigen. Zuerst einmal die Wahrheit über Gott. Und das ist ja auch was ganz Wunderbares, haben wir heute Morgen auch schon gehört. Die Wahrheit über Gott, über seine Gedanken, über seine Pläne. Er möchte eben nicht unser Richter, sondern er möchte unser Retter, unser Erlöser, unser Vater im Himmel sein. Und er will uns zu seinen Kindern machen. Das ist das ganz große, die ganz große Wahrheit, die der Geist Gottes uns offenbaren möchte. Römer 8, Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Hast du diese innere Gewissheit? Das ist schon mal die erste Frage. Wir brauchen diese innere Gewissheit. Wir brauchen dieses Gegründetsein in unserer Gotteskindschaft, in dieser Liebe des Vaters. Diese Wahrheit brauchen wir, um die andere Wahrheit über uns überhaupt aushalten zu können. Um ihr überhaupt ins Auge blicken zu können. Wir müssen wissen, dass Gott für uns ist, dass er uns erretten und erlösen will, damit wir Schritte in diese Richtung gehen können. Gott ist gut, er meint es gut mit uns. Er selber hat für unsere Schuld bezahlt. Das machen Eltern. Wenn die Kinder es verbocken, wenn die Kinder was kaputt gemacht haben, dann kommen die Eltern dafür auf. Dein Papa im Himmel kommt für das auf, was du Schlechtes gemacht hast. Und damit du es erkennen und damit du es vor ihn bringen kannst, deshalb gibt er dir den Geist der Wahrheit an die Seite, der dir da helfen will, der dir einen Spiegel vorhalten will, der dir zeigen will, wo du eine Richtungskorrektur brauchst. Im Alten Bund, da hat diese Aufgabe das Gesetz übernommen. Es hat ganz klar gesagt, was gut ist, was falsch ist, was wahr ist, was falsch ist, was richtig ist, was nicht geht. Und man hatte sich daran zu halten, das war der Wille Gottes, das war der Spiegel, der einem vorgehalten wurde. Und die Motivation, sich dann auch richtig zu verhalten, war einfach so, dass versprochen wurde, wenn du alles gut und richtig machst, dann wirst du gesegnet, dann geht's dir gut. Und wenn du dich nicht an diese Dinge hältst, dann kommst du unter Fluch. Dann geht's dir eben nicht gut. Zuckerbrot und Peitsche. So funktioniert der Zuchtmeister-Gesetz. Und dann kam Jesus. Dann kam Jesus und stiftete einen neuen Bund, in dem ja wir heute leben dürfen. Und in diesem neuen Bund existiert das Gesetz immer noch. Wir haben ja das Alte Testament auch als unsere Bibel. Und die Werte und die Normen, die damals von Gott festgelegt wurden, die sind ja heute nicht falsch. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und indem er es erfüllt hat, das ist jetzt das Geniale, verliert es insofern ein Stück weit, also es verliert an dieser negativen Kraft, die im Gesetz ist, weil es jetzt nicht mehr diese Rolle hat, uns zu verurteilen, uns zu verdammen, uns unter Fluch zu bringen, sondern jetzt soll es uns nur noch zeigen, hey, da liegst du verkehrt. Da solltest du dich korrigieren. Da bist du noch nicht so, wie es eigentlich richtig wäre. Und dann haben wir den Geist der Wahrheit, der uns das zeigt und der mit uns zusammen Schritte geht. Und jetzt ist der Heilige Geist derjenige, der die Rolle übernimmt, die vorher das Gesetz hatte. Und der Heilige Geist macht es anders. Er sagt nicht, wenn du das nicht machst, dann geht's dir schlecht, dann kommst du unter Fluch. Sondern er nimmt uns in die Liebe des Vaters und er sagt, komm zurück, kehre um, tue Buße, lass dir vergeben und dann nehme ich dich an der Hand und dann gehen wir miteinander einen neuen Weg. Schauen wir uns nochmal 1. Johannesbrief an. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, das hatten wir schon. Und dann kommt eben der nächste Vers und das ist das, wie der Geist der Wahrheit mit uns umgeht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber damit das geschehen kann, diese Reinigung von aller Ungerechtigkeit, dieses eine neue Chance bekommen, einen neuen Start bekommen, geht eben dieser Schritt voraus, der hier mit diesem Wenn ausgedrückt wird. Das ist die Bedingung, dass das Ganze geschehen kann. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, da kommen wir nicht drum herum und das erspart uns Gott nicht. Der Geist der Wahrheit wird uns den Spiegel vorhalten. Er wird uns mit uns selbst konfrontieren, aber nicht mit dem Ziel, uns in Verdammnis zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, uns näher zu Gott zu führen, uns auf einen Weg des Heils zu bringen. Und jetzt passiert genau das Gegenteil, wie bei Adam und Eva passiert ist. Adam und Eva hatten gesündigt und wurden deshalb aus dem Paradies vertrieben. Ein Engel wurde an die Türe gestellt, sie konnten nicht mehr zurückkommen. Und wir dürfen aus einer verlorenen Welt, aus einem sündigen Zustand zurückfinden in Gottes Reich, zurückfinden in diese heile Realität des Reiches Gottes, indem wir Buße tun, umkehren, zu Gott kommen, uns vergeben lassen und uns der Führung des Heiligen Geistes anvertrauen. Zurück zu Gott, zurück in die himmlische Heimat. Darum geht es bei Umkehr und bei Buße. Und diese Worte, die klingen ja zuerst mal gar nicht schön in unseren Ohren. Wenn wir Buße hören, dann denken wir an Bußgeld, dann denken wir an, wir müssen etwas verbüßen, das ist einfach negativ, das ist nicht schön, das ist überhaupt nicht attraktiv. Und wenn Gott tatsächlich dieser gnadenlose Richter wäre, dann wäre es ihm auch tatsächlich so. Aber er ist doch unser Papa im Himmel. Und es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir als seine Kinder eben keine Angst vor dieser Strafe und vor diesem Gericht mehr haben müssen. Das ist das, was Gott für uns erwirkt hat. Ein ganz, ganz großes Vorrecht, immer kommen zu dürfen, immer eine offene Tür zu haben. Auch dann, wenn wir es wieder falsch gemacht haben, wenn es uns wieder passiert ist. Und ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. In Römer 8, Vers 15 heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Diese Wahrheit müssen wir ganz tief in uns haben. Söhne und Töchter Gottes dürfen Fehler machen und ihr Vater im Himmel liebt sie trotzdem. Söhne und Töchter Gottes dürfen fallen und ihr Vater im Himmel hilft ihnen auf. Söhne und Töchter Gottes dürfen sich sogar verlaufen. Sie dürfen sogar auf Abwege geraten und der Heilige Geist ruft und führt eben zur Umkehr und damit zu einem Neubeginn und zu einer ganz neuen Chance. Als Petrus an Pfingsten ganz frisch Geist getauft vor dieser Menschenmenge eine feurige Rede hielt, Da fragten ihn die Leute am Schluss, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortete, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 38, kehrt um. Immer wieder lesen wir es, immer wieder hören wir es, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Damit beginnt es. So wird man ein Gotteskind mit einer ersten Umkehr, mit einer ersten Selbsterkenntnis. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche diese Rettung. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten und dieses Erlösungswerk für uns annehmen und das dann im öffentlichen Bekenntnis der Taufe festmachen, dann ist das eine ganz bewusste persönliche Entscheidung, die alles verändert. Eine erste Umkehr, eine erste Buße, die uns zu Gotteskindern macht. Und wenn heute jemand da ist, der das noch nicht getan hat, dann möchte ich dich ermutigen. Es wird dein ganzes Leben ändern. Es macht einen Unterschied. Es ist wie schwarz und weiß, wie heiß und kalt, diese eine Entscheidung zu treffen. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder auf jemand anderen, einen anderen Christen, dem du vertraust, oder zu unserem Gebetsteam, dann kommen und wir erklären dir, um was es geht und wie dieser Schritt geht. Das ist das Erste, was wir tun müssen, um Gottes Kinder zu werden. Die erste Umkehr, die erste Buße. Aber damit ist es leider nicht getan. Umkehr ist keine einmalige Geschichte. Umkehr braucht es immer wieder und die Bibel ist voll davon. 60 Jahre nach diesem ersten Pfingstfest und dieser ersten Kehrtum von Petrus, da empfing Johannes, der Apostel Johannes auf Patmos, die sogenannte Offenbarung und mit dieser Offenbarung 7 Briefe an 7 bis dahin real existierende Gemeinden. Briefe von Jesus an seine Gemeinden, also Briefe an Christen, können wir in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung lesen. Und an 5 von 7 Gemeinden erging diese Ermahnung, erging diese Aufforderung, kehrt um, kehrt um. Ihr müsst wieder zurück zu mir kommen. Und es geht bei dieser Umkehr, bei diesem Ruf zur Umkehr des Heiligen Geistes nicht in erster Linie um eine Rückkehr zu irgendwelchen christlichen Normen oder christlichen Werten, sondern es geht um eine Umkehr und um eine Hinwendung zu einer Person, zu Jesus, zu Gott und zur ersten Liebe. Darum geht's. Die Gemeinde von Ephesus, die wird von Gott, die wird von Jesus sehr gelobt. Wenn ich mir das immer wieder mal durchlese, denke ich, hey, da könnten wir uns hier tatsächlich noch eine Scheibe abschneiden. So gut waren die eigentlich unterwegs. Aber dann kommt dieses ganz, ganz große Aber. Dieses Aber, was Gott immer wieder in Menschenleben hineinspricht, gerade in Menschen, die im Dienst sind, in Menschen, die sich ins Reich Gottes investieren. Immer wieder kommt dieses Aber mit einer so großen Dringlichkeit und mit einer ganz heftigen Konsequenz. Offenbarung 2, Vers 4 heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und diese erste Liebe ist diese Liebe, die dich zum Vater rief, ist diese Liebe, die dich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Diese erste Liebe, die uns gesucht und gerettet hat, die dürfen wir nicht verlieren. Zu der müssen wir immer wieder zurückkehren. Und dann geht's weiter. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst. Man kann sich christlich verrennen, das ist unglaublich. Man kann sich beschäftigen mit lauter guten, richtigen und wichtigen Dingen und man hat dabei die erste Liebe verlassen. Und wir müssen sehen, Jesus verurteilt hier nicht mit diesem Sendschreiben. Er diagnostiziert. Er sagt, so ist es, das ist dein Zustand. Ich konfrontiere dich damit, damit genau das nicht passiert. Was sonst passieren wird, ganz automatisch, wenn du dich entfernst von Gott. Und was mich so betroffen macht, ist das Verlassen der ersten Liebe. Das ist in den allermeisten Fällen gar keine böse Entscheidung. Du sagst nicht, so, jetzt verlasse ich die erste Liebe, jetzt mache ich mein eigenes Ding, jetzt brauche ich Gott nicht mehr, ich bin Gottes Kind, alles gut. Nein, das ist keine böse Entscheidung. Es ist ein schleichender Prozess. Es ist ein ganz langsames Entfernen von Gott. Es ist ein sich schrittweise gewöhnen an einen Lebensstil, an einen Zustand, der nicht gut ist. Und da möchte der Geist der Wahrheit, der dir gegeben ist, dir einen Spiegel vorhalten. Er möchte uns warnen, seid achtsam. Es schleichen sich da Dinge ein oder vielleicht haben sie sich schon eingeschlichen, haben sie sich schon festgesetzt, die sind nicht gut für dich. Die gefährden deinen Stand in Christus. Die gefährden deine Gotteskindschaft, die Autorität, die du da hast. Man gewöhnt sich so schnell an Kompromisse. Habt ihr das auch schon erlebt? Es ist ja im Natürlichen, im ganz Natürlichen auch so. Ich musste denken an meine Nase. Also in der Adventszeit, da hatte ich auch so ein paar Duftkerzen, so Teelichter, so Vanilleteelichter. Und wenn ich die dann angezündet habe am Anfang, oh, hat es gut gerochen. Und dann vergingen ein paar Minuten. Und dann war der Geruch wie weg. Ich habe ihn gar nicht mehr wahrgenommen. Natürlich war er noch da. Aber meine Nase hat sich daran gewöhnt. Zum Glück war das dann, als wir Familie eingeladen haben zum Raclette, ganz genauso. Dieser penetrante Käsegeruch, wenn du drin sitzt im Raum, realisierst du es gar nicht so. Aber gehst du raus aus dem Haus und kommst dann wieder rein, dann schlägt es dich fast raus. Das ist Gewöhnung. Und es ist eine Masche des Teufels, eine Masche des Vaters der Lüge, dass er uns mit so kleinen Schritten aufs Glatteis führt und uns so ganz, ganz langsam daran gewöhnt. Du hast es einmal gemacht, dann machst du es halt nochmal und das Gewissen stumpft ab. Am Anfang hast du vielleicht noch gedacht, ich sollte jetzt vielleicht nicht solche Filme angucken, dann hast du es doch gemacht. Dann hast du es ein zweites Mal gemacht und beim dritten Mal denkst du dir nichts dabei. Und so geht es weiter und es zieht Kreise. Und ich habe mir gedacht, er ist schon sehr schlau, er ist ja sehr listig. Satan, er wird ja bezeichnet als die listige Schlange. Wenn er uns gleich mit wirklich ihrer absoluten Verdorbenheit konfrontieren würde, dann würden in uns die Alarmglocken losgehen. Dann wüssten wir, das ist falsch, das mache ich nicht. Wenn heute einer zu euch sagt, bring bitte jemand um oder bring du den um, du würdest es nicht machen. Du würdest es wissen. Aber es gibt Menschen, die werden so erzogen. Deshalb sind ja die ganzen Kriegserziehungslager in diese Richtung. Da wird was innerlich abgestumpft. Und am Ende bist du zu Dingen fähig, wo du es am Anfang nie gedacht hattest. Der Geist der Lüge macht es schlau. Wir sollen Licht und Salz sein. Und er knipst unser Licht nicht aus von heute auf morgen, sondern er dimmt es. Habt ihr einen Dimmer, ein Licht zu Hause? Stück für Stück, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und am Ende ist nicht mehr viel mehr übrig als nur ein Glimmen. Deine Würzkraft wird dir geraubt. Stück für Stück bist du nur noch fade und nutzlos fürs Reich Gottes geworden bist. Und auf diese schleichenden Prozesse möchte uns der Geist der Wahrheit aufmerksam machen und uns immer wieder neu zum Brennen bringen. Es ist nicht zu spät. Wir können zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Und so müssen wir, dürfen wir eigentlich die ganzen Gebote Gottes auch verstehen. Du sollst nicht dies und jenes tun, heißt eigentlich, du musst es gar nicht mehr. Du brauchst es nicht. Du hast ja Gott. Und Gott hat kein Problem mit Sünde. Dieses Problem hat er am Kreuz für uns gelöst. Er hat ein Problem mit halben Sachen. Und zu Laodicea sagte Jesus eben in so einem Brief in der Offenbarung, Offenbarung 3, ich weiß, wie du lebst und was du tust. sagt er auch zu uns. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und jetzt kommt die Diagnose, die schlimme Diagnose. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Lauwarmer Kaffee. Heißer Kaffee ist gut, Eiskaffee ist gut, aber dazwischen drin. Und hier geht es Jesus nicht um Äußerlichkeiten. Es geht Jesus nicht darum, dass er sagt, du kommst ja nicht regelmäßig in Gottesdienst oder du gibst deinen Zehnten nicht voll in die Gemeinde oder du erziehst deine Kinder nicht nach christlichen Werten. Das ist alles gut, das ist alles richtig, das ist wichtig. Das sind Dinge, die Gott segnen wird nach seiner Verheißung. Aber darum geht es jetzt zuerst mal nicht. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht ums Herz. Es geht um mein Inneres, es geht um, ja, um mein Herz. Woran hänge ich es? 2. Chronik 16, Vers 9, da lesen wir, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Und dieses Zurück zur ersten Liebe ist nichts anderes, als wieder das ganze Herz unserem Herrn hinzuhalten. Und mal ganz ehrlich, wem gehört dein Herz? Woran hängst du es? Wirklich? Was bringt dir Glück? Was bringt dir Erfüllung? Was macht dich reich? Hier in Offenbarung 3 geht es dann weiter mit Vers 17. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Puh. Darf der Geist der Wahrheit auch so mit uns sprechen? Vielleicht denkst du ja, okay, bei mir ist doch alles in Ordnung, zumindest das meiste, zumindest so ziemlich. Schließlich ist keiner perfekt und verglichen mit anderen schneide ich ja eigentlich ganz gut ab. Aber nur weil andere etwas falsch machen, wird es nicht richtig. Und weil andere auch Kompromisse eingehen, wird es dadurch nicht besser und nicht richtig für dich. Das sollten wir uns nicht vergleichen. Und manchmal merken wir gar nicht, in welchem Zustand wir uns aus Gottes Perspektive betrachtet befinden. Und das ist das Erschütternde, nicht die Tatsache an sich, sondern diese Gleichgültigkeit, diese Oberflächlichkeit, vielleicht könnt ihr auch sagen, diese Ignoranz. Ja, das ist eigentlich, ist es Hochmut. Zu seinem Volk sagte Gott einmal in Jeremia 44, aber sie haben mich nicht ernst genommen und nicht auf mich gehört. Sie sind nicht von ihren falschen Wegen umgekehrt, sondern haben weiterhin anderen Göttern geopfert. Die anderen Götter waren wichtig für sie. Umkehr ist keine Nebensache und Umkehr ist auch keine Option. Umkehr gehört eigentlich ins Zentrum unseres Glaubens. Wir sollten uns immer wieder hinterfragen lassen. Und Jesus sprach davon, dass sonst unser Leuchter von seiner Stelle gestoßen wird. Hier in Jeremia 44 geht es weiter in Vers 6. Da bekamen sie meinen glühenden Zorn zu spüren. Er zerstörte die Städte Judas und verwüstete die Straßen Jerusalems. Noch heute liegen sie in Trümmern. Niemand wohnt mehr dort. Die Folge von Uneinsichtigkeit, von diesem Nicht-Umkehren-Wollen, ist Trennung von Gott. Und das wiederum zieht eigentlich immer Trümmer, Verwüstung, Not, Elend nach sich. Gott muss noch nicht einmal selbst Hand anlegen, so wie er es hier androht. Es genügt schon, wenn er seine schützende und bewahrende Hand ein Stück von uns zurückzieht und uns selbst und einer gefallenen Welt überlässt. Wir sind schuld, wenn wir uns von der Hand Jesu losreißen. Aber es muss ja nicht so sein und es muss ja nicht so weit kommen. Deshalb haben wir diese Ermahnungen und das ist die gute Botschaft von heute Morgen. Genau davor möchte der Geist der Wahrheit dich und mich bewahren. Und das tut er mit ganz, ganz viel Liebe. Er kennt dich doch. Er weiß doch um deine Nöte und um deine Defizite. Er weiß doch, wie er mit dir umgehen muss. Er ist kein Geist der Verdammnis und kein Geist zum Fürchten. Und ich finde diese Römer-2-Stelle so wunderschön, die ich uns noch so zum Abschluss bringen möchte. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Nicht Gottes Härte, nicht Gottes Gericht, nicht seine Strenge, nicht einmal seine Heiligkeit, sondern seine Güte, seine Liebe möchte dich ganz neu zu sich ziehen. Und so tun wir gut daran, uns immer wieder zu hinterfragen, wo stehe ich denn? Wie sieht es denn wirklich aus in meinem Leben? Wem gehört denn mein Herz? An was hänge ich es? Bin ich noch auf dem rechten Weg? Höre ich sie noch, die sanfte Stimme dieses Geistes der Wahrheit? Oder habe ich schon mein Herz gegen ihn verhärtet? Kann man nämlich. Ist auch ein schleichender Prozess, dass ein Herz hart wird. Brauche ich Korrektur? Brauche ich einen Neuanfang? Und brauche ich wieder dieses ganz neu angezündet werden von der ersten Liebe? Und wenn du so in dich gehst und diese Fragen mit Ja beantworten musst, dann darf ich dir sagen, ist das überhaupt keine Vollkatastrophe, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eine ganz große Chance. Es ist eine große Chance und es kann zu dem größten Gewinn für dich werden, denn für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle und du bist auch keiner. Wir können immer wieder umkehren, wir können auf diese Stimme hören und dann dürfen wir auch wieder Hoffnung für uns selber haben, mit Freude umkehren und einen neuen Weg einschlagen. Jesus sagte, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darum geht es letztendlich, darum geht es, dem Geist der Wahrheit. Und die Stimme Jesu ist ja nichts anderes als die Stimme des Heiligen Geistes, habe ich auch schon gesagt. Alles, was wir hier erleben auf dieser Welt von Gott, ist der Heilige Geist. Vater und Sohn sind im Himmel, der Heilige Geist ist da. Und Jesus hat ausrichten lassen den Gemeinden, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er, der Vater im Himmel, wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns diesen Geist gibst, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns immer wieder auch voranbringst auf dem Weg zu dir. Und dort, wo wir uns verrannt haben, da, wo wir halbe Sachen machen, wo wir falschen Dingen nachgelaufen sind, da gehst du uns nach und hältst uns deinen liebevollen Spiegel vor. Und ich bitte dich, Vater, dass du das auch hier tust, dass du Menschen offenbarst, was du über sie denkst. Vollkommen geliebt, vollkommen angenommen, vollkommen errettet und vielleicht doch auf einem falschen Weg. Ich bitte dich, Geist der Wahrheit, dass du Dinge offenbarst und dass du auch die Kraft schenkst und ermutigst, die nötigen Schritte zu tun, umzukehren, sich gerecht sprechen zu lassen, Buße zu tun. Und es dann mit deiner Hilfe und an deiner Hand besser zu machen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ans Ziel bringst. Du hast es versprochen und immer wieder umkehren gehört mit dazu. Wir müssen nicht in Sackgassen landen. Du führst uns heraus und zeigst uns den Weg zum Leben. Und dafür danke ich dir, Herr. Darüber preise ich dich und dafür gebe ich dir die Ehre. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt auch Menschen nachgehst, dass du an ihnen ja wirkst, auch in der kommenden Woche, dass da, wo sich Dinge eingeschlichen haben, Heiliger Geist, dass du darauf hinweist und hilfst zu hören, was du zu sagen hast, weil du das Beste für uns möchtest. Alle Ehre sei dir. Amen.